Heute bei «Apropos» der Abstimmungssonntag. Ein Jahr zur Individualbesteuerung.
Dass wir heute jetzt am Internationalen Tag der Frau bei schönstem Wetter jetzt können Geschichte schreiben können, ist einfach wunderbar.
Ein erstaunlich deutliches Nein zur Halbierungsinitiative.
Niemand will, dass man ihnen die SRG vornimmt. Das ist nicht nur wichtig für unsere Demokratie und das spüren die Leute. Es ist eben auch wichtig für unsere Identität.
Ein deutliches Nein zum Klimafonds.
Ich glaube, es ist eine klare Aussage, dass dieses Instrument nicht überzeugt.
Und ein genauso deutliches Ja zum Gegenvorschlag der Bargeld-Initiative.
Mit der Annahme des Gegenentwurfs bleiben die bewährten institutionellen Zuständigkeiten in der Bargeldversorgung erhalten.
Das sind die Resultate vom gestrigen Abstimmungssonntag. Wir schauen uns heute bei «Apropos» die einzelnen Abstimmungen noch einmal genau an. Warum jetzt der Individualbesteuerung am Schluss doch noch klar gelangt? Warum ist das Nein zur SRG-Halbierungsinitiative so deutlich gewesen? Und was bedeutet das Nein zum Klimafonds für die künftige Umweltpolitik der Schweiz? Das alles behandeln wir heute. Und dann schauen wir noch in die Kantone, wo auch viele interessante Abstimmungen stattgefunden haben. Als zugeschaltet ist Mario Stäuble, der Inlandschef von Tamedia. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basel» und «Berner Zeitung» und den anderen der Mediatiteln. Hi Mario.
Sali Philipp.
Mario, was für ein Tag. Du bist heute der Dirigent in unserem Newsroom gesehen und hast die letzten 12 Stunden geschätzt, die Abstimmungen intensiv verfolgt. Was war der aufregendste Moment gewesen?
Ja, Mittag um 12 Uhr, wenn die ersten Zahlen reinlaufen. Weil durch die Live-Hochrechnungen weiss man dann schon recht genau, wie es rauskommt. Und es ist immer spannend, wo kommen die Nadeln zu liegen. Und ist es schon so klar, dass man gar nicht mehr darüber rätseln muss, ob es die eine oder andere Richtung kippen könnte. Es ist dann aber so gewesen, dass die Individualbesteuerung, also die eine der grossen Vorlagen heute, die ist wirklich knapp gewesen. Und man hätte ein bisschen warten, bis klar war, dass sie in ein Ja reinkippt. Bis wirklich auch Zweifel ausgeräumt sind.
Also komm, wir bleiben bei der Individualbesteuerung. Bei der letzten Umfrage haben wir gedacht, es könnte noch knapp werden. So knapp ist jetzt gar nicht im Wort. Kannst du mir sagen, wie deutlich das Ja war und kannst du mir den Grund für das deutliche Ja sagen?
Ja, also wir sind am Schluss bei rund 54% Ja-Stimmen gelandet. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wer heute wirklich an die Urne gegangen ist. Und dort wiederum gibt es einen Zusammenhang mit der anderen Initiative, nämlich der Halbierungsinitiative, wo sehr stark im linksgrünen und im urbanen Milieu mobilisiert hat. Es sind sehr viele Leute sehr engagiert Nein gestimmt. Und diese Leute haben dann halt, wenn sie schon an der Urne gegangen sind, auch halt für die Individualbesteuerung abgestimmt, was halt auch ein Anliegen war für, aus dieser Sicht. Und entsprechend hat es dort mehr Mobilisierung gegeben. Und umgekehrt hat es keine Vorlage gegeben, wo jetzt die Konservativen besonders an die Urne gelockt hätte. Also es hat keine Bauernvorlage gegeben oder sonst eine kulturkämpferische Vorlage oder so. Und was man auch noch dazu muss sagen, die SRG-Halbierung ist ja aus der SVP rausgekommen und auch dort ist die SVP nicht mit vollem Schwung dahinter gewesen. Also rechtskonservativ ist viel weniger stark mobilisiert gewesen, als linksurban. Und man kann auch im Kopf behalten, die Stadt Zürich hat ja auch noch gewählt, also die Grossstadt. Und dort hat es halt auch vor allem linke Wählerinnen und Wähler, die an die Urne gegangen sind und Abstimmung und Wahlzettel ausgefüllt haben. Und das alles zusammen hat einfach zu einer sehr starken Mobilisierung geführt.
Ich habe in Bern gehört, die Bauern seien aufs Feld und nicht an die Urne. Wir machen bei uns immer so eine Nachbefragung zu den Abstimmungen. Die Individualbesteuerung war eine Vorlage von der FDP. Weiss man, wer ihr Ja gesagt hat, wer ihr Nein?
Ja, grundsätzlich ist es so gewesen, konservativ versus progressiv, oder? Aber das Interessante ist eben, dass bei der FDP 44% von der Basis Nein gestimmt hat zu der Individualbesteuerung. Also sie haben das Modell abgelehnt. Und das zeigt halt schon auch, dass dort, wie soll ich sagen, es ist ja auch sehr ein Stück weit eine Gleichstellungsvorlage gewesen, wo in dieser Individualbesteuerung drinsteckt. Und da hat es halt einfach auch Leute in der FDP, die finden, nein, das teile ich nicht. Ich finde es schon okay, wenn man als Ehepaar gemeinsam eine Steuererklärung ausfüllt und wenn man gemeinsam besteuert wird. Und die Heiratsstrafe, die muss jetzt nicht unbedingt so weg, wie man sich das da vorstellt. Und das Zweite, was interessant ist, ist das Umgekehrte. Also in der Mitte, wo selber eine eigene Volksinitiative in der Pipeline hat und eigentlich wird festhalten an der gemeinsamen Besteuerung von Ehepartnern, dort sind 42% von der Basis für die Individualbesteuerung. Also in beiden Zentrumsparteien, die sind eigentlich in der Mitte, gehen sie abeinander. Und für beide ist das ein kleines Problem. Für die FDP weniger, weil sie von der Partei Spitze her auf ein Jahr gewirkt hat. Susanne Vincent-Stauffacher, die Co-Präsidentin von der FDP, ist sogar eine Galionsfigur gewesen, oder man könnte sagen, die Mutter von dieser Vorlage. Und darum haben sie wie ein Momentum hinter sich. Aber sie haben das Problem mit ihrer Basis. Und auf der anderen Seite, die Mitte, hat auch so ein Problem mit ihrer Basis.
Neu wird jetzt jeder eine eigene Steuererklärung ausfüllen. 1,7 Millionen Formular mehr sind das. Ab wann ist das so?
Ab 2032. Das geht so lang, weil die Kantone jetzt zuerst müssen ihre eigenen Steuergesetze anpassen. Weil die Vorlage war ja ein nationales, also ein Bundesgesetz gewesen. Und jetzt müssen alle sich überlegen, ja, wie machen wir das jetzt bei uns? Also wie tun wir es umsetzen? Also vor allem auch, wie fest tun wir auf Steuereinnahmen verzichten, um versuchen zu verhindern, dass gewisse Leute verlieren, wenn man es anpasst auf kantonaler Ebene. Und das ist so eine Abwägung, die noch ziemlich schwierig ist, weil einerseits wird ja ein Kanton möglichst kostenneutral einfach sein, dass dort gar nicht passiert. Aber dann gibt es einfach Gewinner und Verlierer. Und wenn es zu viele Verlierer gibt, dann verliert eine Idee sozusagen politisch Schub und dann können es kantonale Referenden geben und kurz gesagt Lampen auf kantonaler Ebene. Und dann kriegt man keine Lösung an bis zum 32 und dann sind die 6 wahnsinnig lange Jahre plötzlich gar nicht mehr so lang.
Mm. Eine weitere Verzögerung könnte es durch die Mitte geben. Die hat ja eine eigene Initiative zur Abschaffung von der Heiratsstrafe. Was macht sie jetzt mit der?
Ja, das ist eben super interessant. Sie sagen eigentlich, ja, wir prüfen jetzt mal, aber eigentlich lassen sie durchblicken ziemlich stark, auch in einem Interview, das wir geführt haben mit dem Parteichef, mit dem Philipp Matthias Bregi, dass man daran festhalten will. Weil sie sagen, wir haben eine andere Idee, wir wollen ein anderes Modell machen. Also sie wollen das Splitting-Modell einführen. Sie sagen, Ehepartner sollten gemeinsam besteuert werden und nachher sollte man das einmal gemeinsam rechnen, einmal separat und dann können sie einfach durch die tiefere Zahl, die sollte man dann versteuern. Und die Idee ist halt so jetzt nicht zur Abstimmung gestanden. Und Mitte argumentiert jetzt, ja, man hätte gar nicht können richtig alle Optionen auswählen und wir bringen unsere Option jetzt. Aber umgekehrt sagt die andere Seite, das ist einfach reine Zwängerei, weil das Volk hat sich jetzt für eine sehr spezifische Lösung entschieden. Punkt aus, fertig.
Was würde denn passieren, wenn die Mitte an ihr Initiative festhaltet und es würde ein Ja geben?
Juristenfutter. Weil, also es braucht wahrscheinlich Staatsrechtler, um das alles sauber auszubeindeln. Und dann werden wir auch noch anrufen in den nächsten Tagen. Es ist so, dass jetzt ist ja ein Gesetz gekommen, also ein Bundesgesetz, das sehr konkret formuliert ist und wo klare Handlungsanweisungen gibt. Und umgekehrt ist mit der Initiative, das ist auf Verfassungsebene, aber das ist sehr ein allgemeiner Grundsatz. Und dort ist einfach die Rede davon, dass Ehepartner gemeinsam besteuert werden sollten. Und es ist die Rede auch von Bundessteuer im Titel der Initiative. Das heisst, es hast dann irgendwie, wenn beides angenommen wird, hast du einerseits ein konkretes Projekt oder eine konkrete Regel, wie es soll laufen auf Bundesebene, auf Gesetzesstufe und auf der anderen Seite hast du eins oben drüber sozusagen, ein völlig in eine andere Richtung gehendes Verfassungsprinzip.
Schon ein bisschen absurd, nicht?
Ja, komplett. Und es würde bedeuten, man hätte eigentlich wieder eine Situation von einer Verfassungswidrigkeit oder von einem Widerspruch, wo aber in der Schweiz, weil wir keine Verfassungsgerichtsbarkeit auf Gesetzesstufe haben, kann man das nicht einklagen. Das heisst, es wäre eigentlich wieder das Parlament am Zug und müsste den Missstand korrigieren. Also man wäre am gleichen Punkt wie vorher, weil vorher ist es ja so gewesen, dass das Bundesgericht eigentlich gesagt hat, eigentlich geht die gemeinsame Besteuerung von Ehepartnern nicht, eigentlich muss man individuelle Besteuerung einführen. Also man wäre wieder am gleichen Punkt. Plus, die Kantone, die haben ja noch nicht gehandelt. Die haben jetzt gewartet auf den Volksentscheid und haben jetzt Zeit, um sich anzupassen. Und nachher kommt nochmal ein Signal oben drauf, also Verfassungsstufe Idee Mitte, Gesetzesstufe Idee Individualbesteuerung, widersprüchliche Angaben, was machen wir jetzt als Kanton? Mhm. Also auch dort hättest du so eine zwei richtige sich bewegende Situation. Und das gäbe kurz gesagt einfach ein politisches Gezerre, wie das soll funktionieren.
Dass die Mitte jetzt fortan an dieser Initiative festhalten, zeigt das auch, wie angespannt das Verhältnis in der politischen Mitte der Schweiz ist, zwischen FDP und der Mitte.
Ja, absolut. Es ist ein Kampf im Gang um die politische Deutungshoheit im Zentrum. Und im Hintergrund steht halt die Wahlen 2027. Beide Parteien sind etwa gleich gross. Und es geht halt darum, der grösser ist, der das Momentum hat, im 27. kann Anspruch anmelden auf den zweiten Bundesratssitz, wo dann könnte auch mal frei werden, weil der Ignacio Cassis früher oder später wird zurücktreten. Und wenn man mit Leuten redet, dann hört man einfach, dass die Überlegungen rund um den zweiten Bundesratssitz sich in alle Themen hineinschleichen. Und entsprechend geht es halt einfach darum, wer das Momentum bei sich hat. Und im Moment, muss man sagen, hat es die FDP, weil sie haben jetzt die Vorlage gewonnen. Eben, sie haben zwar ihre Basis ein Problem, aber sie haben das Projekt, das sie sich auf die Fahne geschrieben haben, durchgebracht. Und das hilft ihnen natürlich. Und Mitte ist ein bisschen in der Defensive. Und sie werden jetzt mal nebst der ganzen Demokratie, staatspolitischen Überlegungen, wie das ist, wenn man jetzt da nochmal mit so einer Initiative um die Ecke kommt, wo eigentlich schon halb das Thema abtischt ist, werden sie auch überlegen, ja, jetzt rein strategisch und machtpolitisch, hilft uns das, wenn wir das durchdrücken probieren? Kann uns das irgendwie unterstützen? Kann uns das Momentum verleihen? Und ich glaube, in den Köpfen von Philipp Matthias Bregi zum Beispiel werden so Gedanken jetzt auch eine Rolle spielen.
Ziemlich nervös alles. Ursprung von der Individualbesteuerung ist ein Bundesgerichtsurteil vor mehr als 40 Jahren, wo das bemängelt hat, dass verheiratete und Konkubinatspaare nicht gleich besteuert werden. Wie historisch ist jetzt das Ja auch in Sachen Gleichstellung?
Das ist sicher ein grosser Schritt, weil in unserem Rechtssystem haben wir auf lange Zeit immer wieder Sachen gehabt, wo halt einfach die Frauen und die Männer nicht gleichgestellt sind. Und die Tatsache, dass man ein Ehepaar gemeinsam besteuert, ist schon auch ein Stück weit noch ein Ausfluss von dem. Oder wenn wir uns zurückerinnern, 1971 Stimmrecht, aber nachher war es überhaupt nicht so, dass die Frauen gleichberechtigt gewesen wären in unserem Zivilrecht. Da sind Sachen immer noch umgeschwirrt, wie dass der Mann Oberhaupt der Familie ist und so weiter. Und es ist halt einfach so, dass unser System lang so gebaut war, dass die Frau sozusagen als Anhängsel vom Mann betrachtet worden ist. Es ist ja formell nicht so in einer gemeinsamen Steuererklärung, dass es die Frau ist, die sozusagen der zweite Ehepartner ist, sondern das kann auch irgendjemand sein. Ich kann auch die Frau ausfüllen und der Mann ist sozusagen das Anhängsel. Aber in der Praxis ist es natürlich umgekehrt, oder? Meistens ist der Mann, wo das größere Einkommen hat, wo Kontrolle über die Steuererklärung hat, und die Frau, die in Anführungsstrichen nebenher läuft. Und das ist halt auch ein klarer Grund gewesen, warum die Befürworter von der Individualbesteuerung so vehement darauf gedrängt haben, dass man das korrigiert.
Und genau das ist jetzt passiert. Wir gehen eine Vorlage weiter. Wir gehen zur Halbierungsinitiative.
Die Ablehnung der Initiative zeigt, dass die Bevölkerung den eingeschlagenen Weg des Bundesrates und des Parlaments unterstützt und dessen Argumente nachvollziehen konnte. Wir stellen aber auch fest, dass die Ja-Stimmen zur SRG-Initiative ernst genommen werden müssen.
Hast du die deutliche Niederlage für die SVP so erwartet?
Nein. Es war so, dass ziemlich lang alles recht knapp ausgesehen hat und dann ist die Kampagne losgegangen. Dann sind alle gekommen und haben gesagt, hey, das geht nicht, das ist gefährlich für die SRG, nationaler Zusammenhalt und so weiter. Und das Nein, also die Nein-Kampagne ist aus ganz verschiedenen Richtungen gekommen. Also Künstler, Kulturmenschen haben sich plötzlich sehr stark angefangen zu engagieren, die Sportler haben sich gemolden, Schauspieler und so weiter. Es ist aus allen möglichen Richtungen hat es Schub gegeben. Und man kann auch sagen, die Gegner haben sich einfach auch sehr stark engagiert. Es hat auch eine SP-Kampagne gegeben, die extrem gut verfangen hat. Man sieht dort, wie gut die SP digital unterwegs ist. Die haben allein 1,6 Millionen Kampagnenbudget aufgestellt. Die mussten es nach oben korrigieren, also verdoppeln das Budget am Schluss, weil sie gemerkt haben, dass sie so viel durch Kleinspenden eingenommen haben. Die hat sehr gut verfangen, die Kampagne. Also es hat recht Momentum gegeben zu einem relativ späten Zeitpunkt. Und umgekehrt, ich habe es vorher schon angedeutet, die Ja-Kampagne hat nicht die Schlagkraft entwickelt, die die SVP manchmal entwickelt, wenn es ihr wirklich ums Ganze geht. Also Thomas Matto hat jetzt nicht die Unterstützung gehabt vom hinterletzten SVPler, der sich auch noch in die Schlacht geworfen hat. Und das alles miteinander hat es wahrscheinlich ein bisschen ausgemacht.
Man hat das Gefühl gehabt, der SVP ist vielleicht gar nicht so wichtig.
Ja, vermutlich gibt es halt auch in der SVP zum Teil Leute, die einen Teil des Programms sehr schätzen, die die SRG macht. Die SRG macht ja teilweise auch recht ländlich orientiertes und traditionell orientiertes Fernsehen. Zum Beispiel die Schwingberichterstattung kommt mir gerade in den Sinn. Die ist sehr umfangreich und sehr detailliert. Und auch sonst Folklore und so, das findet statt auf den SRG-Kanälen.
Und es ist ja nicht so, dass nichts passieren wird. Die Gebühr wird gesenkt werden. Das ist auch etwas, was der Thomas Matter am Abstimmungssonntag immer wieder gesagt hat. Er hat argumentiert damit, dass man vielleicht als SVP fast schon zu erfolgreich gewesen sei in dieser ganzen Thematik und dass man vielleicht darum die Abstimmung verloren hat.
Vielleicht haben wir zu viel Erfolg schon gehabt vor dem Abstimmungssonntag. Wie zum Beispiel, dass Gebühren gesenkt werden um 10%, leider nicht um 40%. Aber sie werden gesenkt, dass weitere KMUs entlastet werden von der Doppelbesteuerung. Wir haben auch eine breite Diskussion gehabt betreffend Linksrall, SRG.
Hat das etwas, dass man vielleicht darum die Abstimmung verloren hat? Ist da etwas dran?
Auf jeden Fall. Es hat wie eine Vorwirkung gehabt, die Initiative. Also man hat wie von 335 auf 300 Franken wird man ja die Gebühren senken pro Haushalt. Das war ein Move vom Medienminister Albert Rösti, SVP, der genau gewusst hat, so kann man der Stimmbevölkerung sagen, schau, wir machen etwas, aber wir wollen nicht so viel machen, wie die Initiative fordert. Das ist ein klassischer Fall von einem Kompromiss. Und ich glaube schon auch, dass das Druck rausgenommen hat. Und auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist wie auch eine indirekte Wirkung von der Initiative selber. Also sie hat wie eben ein bisschen Vorwirkung gehabt, sozusagen.
Am Abstimmungssonntag hat es von links recht grosse Kritik gegeben an den privaten Medien, unter anderem auch an uns. Man hat die SRG im Abstimmungskampf zu wenig unterstützt. Wie siehst du das?
Ich finde, wir haben recht differenziert berichtet. Wir sind auch ein Stück weit Konkurrenten. Oder? Vor allem im Online-Sektor fischen wir im gleichen Teich. Und ich finde, es hat recht unterschiedliche Äußerungen gegeben. Man hat sich mit dem Programm beschäftigt, man hat sich differenziert mit den Löhnen beschäftigt. Wir sind aber auch sehr kritisch umgegangen mit Behauptungen, mit Ansagen der Initianten. Also ich finde, das verfängt jetzt nicht wirklich. Ich finde, es ist erstaunlich fair abgelaufen und denke, es hätte alles noch viel mehr können, noch emotionaler laufen.
Die SVP hat sie nicht zum ersten Mal versucht gegen die SRG. Sie ist nicht zum ersten Mal gescheitert, deutlich. Glaubst du, sie wird jetzt ablaufen von diesem Thema?
Also es sind ja über 60%, es sind 62% Nein. Also es ist ein deutliches Resultat. Und ich glaube, das wird den Initianten die Lust ein Stück weit nehmen, wieder so auf der grundsätzlichen Ebene einzufahren. Es gibt ja interessanterweise jetzt schon wieder Ideen, halt irgendwie sonst etwas zu probieren, zum Beispiel bei den Unternehmen, wo man noch entlasten sollte. Der Gewerbeverband argumentiert in diese Richtung. Oder man versucht auf der Sanktionsebene, die Initianten möchten verschärfen, wie man gegen die SRG vorgehen kann, wenn in der Berichterstattung etwas nicht gut ist. Aber da sind wir dann schon im Klein-Klein und nicht im Grundsätzlichen. Und ich glaube, es müsste wie zuerst nochmal sich etwas ganz grundsätzlich an der Art und Weise verändern, wie wir Medien konsumieren, bevor wieder so ein grundsätzlicher Streit könnte aufkommen. Also wenn zum Beispiel jetzt KI die Art und Weise in den nächsten paar Jahren völlig verändert, wie wir Inhalt konsumieren, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Diskussion nochmal aufkommt, weil sozusagen sich die ganze Landschaft verändert hat.
Für die SRG selber ist die Diskussion so oder so noch nicht vorbei. Es wird bald die neue Konzession ausgehandelt. Was ist da zu erwarten?
Ja, also der Albert Rösti hat schon recht klar zumindest Felder abgesteckt, wo sich wird die Debatte darauf abspielen wird. Man redet von Sport, Unterhaltung und Online-Auftritt. Und er sagt wieso, ja, man wird in dieser Konzession den Auftrag von der SRG schärfen und man wird dort anschauen besonders. Beim Sport ist es halt so, dass Private das auch machen können, dass die sich auch interessieren würden, gewisse Sportarten halt im grossen Umfang zu übernehmen. Bei der Unterhaltung ist es das Gleiche. Man kann sagen, die Unterhaltung ist inzwischen dermassen überall verfügbar. Das hat sich so vervielfacht, was es alles gibt und was man alles kann abonnieren im Netz, dass da nicht mehr zum Kernauftrag gehöre, so viel anzubieten. Wobei man dann sofort natürlich in der Diskussion ist, ja, aber ein gewisses Grundangebot müssen wir schon machen, hat auch dann der Albert Rösti gesagt. Also die grössten Erfolge, die man gerade im Kopf hat, wie jetzt Zucker oder so, an die denkt man, glaube ich, nicht. Es geht mehr so darum, dass man sich ein bisschen zurückfährt, das Angebot. Und das Dritte ist das Online-Angebot. Dort ist die Rede davon, dass man mehr Audio und Video macht und weniger Text. Und dann stellt sich halt immer die Frage, ja, wie viel Text denn noch? Es gibt ja heute so Beschränkungen in bestimmten Situationen und die wird man halt verschärfen.
Das heisst, die Generaldirektorin, der Susanne Wille, wird die Arbeit fortwährend nicht ausgehen?
Ja, und sparen muss sie ja sowieso, weil das Budget wird ja doch recht signifikant zurückgefahren und an das muss sie sowieso alles anpassen. Wir werden dann noch ein Interview haben mit dem Reto Lipp, einem langjährigen Wirtschaftsjournalist und Eco-Moderator, der kürzlich in Ruhestand getreten ist. Und der sagt auch, ja, er hat sich das schon überlegt, was wir da alles können im Backoffice wegsparen und so. Aber das wird einfach nicht lange. Man müsse ins Programm eingreifen bis zu einem gewissen Grad. Und man werde nicht um schwierige Diskussionen herumkommen.
Die nächsten beiden nationalen Vorlagen machen wir ein bisschen kürzer. Wir fangen an mit dem Klimafonds. Der hat keine Chance gehabt.
Und ich glaube, das war heute kein Nein zu diesen Klimaschutzmaßnahmen und zu dem Weg, den die Schweiz beschritten hat, sondern es war ein Nein zu diesem Instrument, zu diesem Klimafonds.
Ich frage mich, jetzt ist doch die urbane Mobilisierung so gross gewesen. Und das sind doch genau die Leute, die eigentlich für so einen Klimafonds werden. Warum hat denn diese Vorlage nicht von dieser Mobilisierung profitieren können?
Weil sie kein bisschen über das eigene linksgrüne Milieu rausgewachsen ist, im Unterschied zu den anderen beiden Vorlagen, die wir vorhin besprochen haben. Die ist wirklich festgesteckt im linksgrünen Milieu. Und sogar bei der SP hat es viel mehr Zweifel gehabt als bei den Grünen. Und es ist halt einfach so, dass die Initiative hat die Schuldenbremse umgehen mit einem sehr grossen Betrag pro Jahr. Und dass man hat einfach sehr, sehr viel Geld sprechen, ohne genau zu sagen, wie es läuft. Also ganz grundsätzlich eine Weiche stellen. Und das hat die Stimmbevölkerung so nicht wollen.
Also ist es vor allem das Geld gewesen, das zu diesem deutlichen Nein geführt hat?
Ich glaube schon. Und es ist halt wie auch kein Schub hinter der Klimafrage im Moment. Das Thema hat wie keine Konjunktur und man hat wie nicht das Gefühl, dass man in der Schweiz, wenn man das Problem sogar würde lösen, wäre es ja global nicht gelöst. Und so hat es einfach wie so keinen Druck auf ein Thema, sozusagen. Mhm. Und wenn der nicht rum ist, dann ist es einfach ganz schwierig. Und dann sind sozusagen die ganz Überzeugten, die da noch dahinter stehen, und die anderen halt nicht. Aber gleichzeitig kann man sagen, die Klimadebatte wird weitergehen auf den einzelnen Sachthemen. Also der Albert Rösch hat auch an der Medienkonferenz am Sonntagabend schon vom CO2-Gesetz geredet, wo jetzt wieder revidiert wird, wo man auch versucht, Massnahmen nochmal aufzugleisen. Wir berichten jetzt dann über die Initiative für Umverkehr von so einer Umweltorganisation. Die möchte die Flugticketabgabe neu lancieren. Die werden in Kürze anfangen mit Unterschriften sammeln. Also da ist einiges im Gang, aber halt in den einzelnen Sektoren von der Klimapolitik sozusagen, also Verkehr, dann eben Treibhausgas und so weiter. Und auf dieser Stufe wird sozusagen die Diskussion jetzt geführt in der nächsten Zeit.
Sehr gut. Und damit noch zur letzten Vorlage, der über das Bargeld. Da ist die Initiative nicht durchgekommen, aber der Gegenvorschlag von der Regierung.
Für uns ist es auf jeden Fall wichtig. Es ist ein Sieg. Es ist ein Sieg für Volks. Das Volk hat ganz klar heute gesagt, wir wollen das Bargeld in der Verfassung. Und durch das ist es für uns wunderbar, dass das Volk heute so entschieden hat.
Ist jetzt das Bargeld, ist der Schweizer Franken für alle Zeiten gesichert?
Also es gibt dort einen interessanten Widerspruch, nämlich dass allen das Bargeld mega wichtig ist, aber auch grosse Teile der Bevölkerung das Bargeld überbrauchen. Immer weniger. Und alle mit ihren Telefon zahlen und mit ihren Debitkarten. Und wenn die Entwicklung weitergeht, wird der Druck steigen, sozusagen Lösungen zu finden für die Frage, wie man denn sich das Bargeld noch finanziert. Also unsere Zuständige Silvana Schreier hat beim Recherchieren dann gemerkt, ja, es kommt langsam so Diskussion auf, ja, wenn das so im öffentlichen Interesse ist, ist denn das auch öffentliche Infrastruktur? Und wenn es öffentliche Infrastruktur ist, muss dann der Staat das zahlen? Also muss zum Beispiel der Staat irgendwann anfangen, Bankomaten zu subventionieren, damit die stehen bleiben und damit die Verpflichtungen können aufrechterhalten werden, für öffentliche Institutionen Bargeld entgegenzunehmen. Also da wird dann schon eine Debatte kommen. Es ist einfach so, dass wir in der Schweiz noch nicht ganz so weit sind, wie zum Beispiel in Skandinavien, wo man schon viel weiter gegangen ist bei der ganzen Digitalisierung, wo man dann aber auch wieder gemerkt hat, dass das vielleicht nicht ganz krisensicher ist. Wenn mal der Strom ausfällt oder wenn man in eine Kriegssituation kommt zum Beispiel, dann muss man vielleicht doch irgendwie eine Bargeldinfrastruktur am Start haben. Und insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man in der Schweiz ein bisschen schauen, wie es in anderen Ländern läuft und von denen lernen, bevor wir da entsprechend uns reinbewegen.
Sehr interessanter Gedanke mit der Infrastruktur. Der Text, den Silvana Schreier zu diesem Thema geschrieben hat, verlinken wir auch sehr gerne. Verlinken. Die vier nationalen Vorlagen haben wir durchbesprochen, Mario. Ich würde noch ganz kurz gerne über Kantone reden. Welche Abstimmungen muss man kennen? Über welche Wahlen muss man Bescheid wissen, dass man heute am Montag mitreden kann?
Also wenn wir im Appenzell-Ausserrhod anfangen, dort war ein Nationalrat neu zu bestimmen gewesen, weil der David Zuberbühler abgetreten ist. Der Sitz bleibt bei der SVP. Der Edgar Bischof hat sich durchgesetzt, ganz knapp, gegen Jennifer Abderhalden von der FDP.
Das waren nur etwas über 500 Stimmen, glaube ich, oder?
Genau, aber es ist halt Appenzell Ausserrhoden und es, man redet auch nur von insgesamt 8.000 bis 10.000 Stimmen pro Kandidatin, Kandidat. Also es ist dann halt doch signifikant in einem kleinen Kanton. Dann im Waadtland ist ja Rebecca Ruiz zurückgetreten und dort war die Frage, ja, schafft es der Roger Nordmann, der frühere Fraktionschef von der SP, bekannte nationale Figur. Er ist aber hinter seinem Gegenkandidat von der SVP zurückgeblieben, ganz knapp. Es wird dort einen zweiten Wahlgang brauchen. Und im Aargau ist eine Initiative durchgekommen, die für stationäre Blitzgeräte, also Verkehrsgeschwindigkeitsblitzer und Rotlichtblitzer, eine Bewilligung vom Regierungsrat verlangt. Und der Hintergrund ist, dass es dort einen einzigen Blitzer gibt, der das Kriterium erfüllt. Und über den streiten die Aargauerinnen und Aargauer seit Jahren. Das wäre damit geklärt.
Und nicht zu vergessen, in der Stadt, wo der Tag rauskommt, in Zürich, ist die Regierung neu gewählt worden und die Gemeinde. Über das haben wir länger geschwätzt im Politbüro. Und es ist recht eindeutig ausgegangen. Glaub.
Die Resultate sind noch nicht ganz alle eingetroffen, aber der Zwischenstand ist recht klar. Der Raphael Golta wird voraussichtlich Stadtpräsident. Der Balthasar Glättli, der grüne Kandidat, schafft den Sprung ins Stadtrat. Und der Perperim Aftili, der FDP-Kandidat, der recht viel für Aufruhr gesorgt hat mit seiner grossen und auch teuren Wahlkampagne, er könnte es knapp nicht schaffen ins Stadtrat. Plus der Gemeinderat, also das städtische Parlament, bleibt links-grün, mehrheitlich.
Also ein brutaler Tag für die Bürgerlichen in Zürich.
In der Stadt Zürich ja, weil die Stadtregierung wird nochmal ein bisschen linker. Die haben ja schon eine komfortable Mehrheit gehabt, aber es bedeutet halt jetzt auch, dass sie nochmal das Departement mehr kontrollieren und auch in der Politik, wo nur Departement machen, haben sie mehr zu sagen jetzt.
Gut, Mario. Und jetzt ganz zum Schluss gehen wir noch in deine Stadt, in Winterthur. Auch dort ist gewählt worden. Was ist denn dort passiert?
In Winterthur ist der FDP-Kandidat für das Stadtpräsidium, der Stefan Fritschi, ganz knapp vor dem SP-Kandidat, dem Kasper Popp. Das heisst, es wird voraussichtlich einen zweiten Wahlgang brauchen in Winterthur.
Wir haben mit einem Erfolg von der FDP angefangen, bei der Individualbesteuerung. Wir hören mit einem von der FDP auf in Winterthur. Mario, danke vielmals für das Gespräch.
Sehr gern.
Wenn ihr noch mehr wissen wollt zu den Abstimmungen, gehen wir auf unsere Seite. Wir haben extrem viel Text, Kommentare, Analysen. Und euch teilt vor allem Episodenbeschreibung von dieser Folge verlinken. Das Abstimmungsapropos hat Noah Fendt produziert. Ich habe geschwänzt mit Mario Stäuble, dem Inlandchef von Tamedia. Ich heiße Philipp Loso und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.